This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de.
Es war der vorletzte Spieltag in der German Football League und es gab einige Entscheidungen. Im Süden ist das Abstiegsrennen entschieden, beziehungsweise das Relegationsrennen entschieden. Auch einige Playoff-Entscheidungen sind gefallen und im Norden ist noch alles relativ eng beieinander, vor allen Dingen im Kampf zwischen Platz 2 und Platz 4. Das müssen wir besprechen in der neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei von GFL TV, einer der Macher, Nicola Martin. Hallo Nicola.
Hallo.
Nicola, bevor wir auf den letzten Spieltag zu sprechen kommen, müssen wir noch einmal zurückschauen auf die letzte Woche. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es zwischen Marburg und Kempten so abgegangen war in dem Spiel zwischen den Marburg Mercenaries und den Allgäu Comets. Da sind 4 Spieler ejected worden. Gab es dazu jetzt Strafen für diese Spieler? Und ist da noch irgendetwas passiert nach dem Spiel?
Also nach dem Spiel ist da nichts mehr passiert. Was wir gehört haben inzwischen aus dem Marburger Lager ist, dass man bei den Felsen so Glück gehabt hat. Die sperren, ja, also das ist auch, man ist automatisch für ein Spiel gesperrt nach einem Platzverweis. Und so wie ich es mitbekommen habe, bei Schlägerei auf dem Platz, das sieht man in der Liga gar nicht gern, gibt es dann 3 Spiele Sperre. Von daher müssen wir davon ausgehen, dass diese Saison für Lennis McFerrin, den amerikanischen Running Back der Comets, vorbei ist. Weil die haben jetzt nur noch ein Spiel nächste Woche und hatten eins am Wochenende, so, und die werden sich eher nicht für die Playoffs qualifizieren. Und wenn sie es tun, wäre er fürs Viertelfinale dann auch noch gesperrt. Für Chapmo, den Marburger, der bei der Schlägerei ejected wurde, würde das heißen, Zwangspause bis zu einem eventuellen Halbfinale.
Also für Marburg tatsächlich auch eine Schwächung.
Mit so wenig nicht Halbfinale bis zum Finale, weil die hatten ja diese Woche eine Spielfreie. Also am Wochenende ist erst das erste Spiel.
Ja,
was heißt Schwächung? Also für das Spiel in Frankfurt ist jetzt wurscht am Wochenende, weil Frankfurt ist sicher Zweiter, Marburg ist sicher Dritter. Das heißt, egal was in diesem Spiel passiert, da geht es wirklich darum, sich nicht für die Playoffs zu verletzen und sich halt nicht um Platzverweise abzuholen, weil, wie gesagt, die Sperren zählen ja dann. Mhm. Ansonsten, ja, müssen wir mal gucken, inwiefern das auf der Tiefe in der D-Line ein bisschen Probleme bringt, dass sie dann halt ein weniger haben zum Rotieren. Dadurch, dass, also in Frankfurt wird es jetzt ein bisschen kompliziert, weil mit Chimoisch und Chapmo dann halt 2 D-Liner fehlen. Das schränkt dann ein bisschen ein, zumal Chimoisch auch eine O-Liner-Nummer getragen hat, weil die Marburger auf O-Liner ein bisschen dünn sind. Sie haben eigentlich nur noch 4 nominelle O-Liner, alles andere hilft dann nur noch aus. Maddock, der amerikanische D-Liner, der Import-D-Liner, der spielt dann auch Offense und Chimoisch wäre halt eine weitere Option gewesen, der halt eine O-Liner-Nummer getragen hat. Da muss man mal gucken, wie die das in Frankfurt regeln. Ja, und fürs Viertelfinale müssen wir dann auch mal schauen, wer der Gegner wird. Es gibt da Gegner, die würden den Marburgern unter Umständen besser liegen als andere. Von daher, erst dann kann sich zeigen, wie relevant das wirklich ist.
Dann lass uns doch mal in den Norden schauen und auf einen potenziellen Gegner der Marburg Mercenaries, die Hildesheim Invaders. Die haben nämlich am Wochenende Tabula Rasa gemacht. Die haben nicht nur ihr Spiel verloren bei den Dresden Monarchs mit 31-14 und haben aber danach dann ja im Coaching-Staff mal so richtig aufgeräumt. Was ist da los gewesen?
Also in Dresden haben sie mit einem verletzten Casey Terrio gespielt, mit einem angeschlagenen, der konnte nicht wirklich rund gehen. Ja, der hat sich irgendwie am Fuß ist nichts gebrochen, aber irgendwie hat er wohl so einen Bluterguss am Fuß und der ist wohl hinderlich beim Abrollen und beim Gehen. So. Und mit dem haben sie dann gespielt. Offensiv war das über weite Strecken nicht so wirklich ansehnlich. Gab halt ein paar tiefe Pässe, die kamen an. Defensiv sieht man halt ein bisschen dumm aus. Kurz vor der Halbzeit stehen die Dresdner an der 31 mit 30 Sekunden auf der Uhr oder 18 Sekunden auf der Uhr und man kassiert einen 65-Yard-Touchdown-Pass auf Kevon Maben. Das sah nicht so ganz glücklich aus. Dann gibt es einen tiefen Pass auf Nate Morris, der nach seiner Sperre letzte Woche wieder spielen durfte. Der fängt den Ball, läuft in die Endzone, dreht sich 5 Meter vor der Endzone um und macht ein Victory-Zeichen in Richtung des Gegenspielers. Ich weiß nicht, ob gegen jeden Spieler da die Flagge fliegt. Gegen Morris ist sie geflogen. Und seit einer Regeländerung im College ist das seit ein paar Jahren ein Live-Ball-Foul. Das heißt, der Touchdown wird dann vom Board genommen und halt quasi 15 Yards vom Punkt des Fouls zurückgegangen. Und die Hildesheimer, Touchdown aberkannt, nächster Spielzug Sack, nächster Spielzug Snap, geht dann Terrio vorbei, der den Ball nicht sichern kann. First Down Dresden und ein paar Spielzüge später steht es dann 31-7, weil die Dresden einen Touchdown machen. Und so steht statt 24-14 31-7. Natürlich stürzt sich jetzt alles auf Nate Morris wieder. was man dazu sagen muss, ist ja das, was ich hier die ganze Zeit schon über die Saison sage, irgendwas stimmt bei Hildesheim halt mit der Einstellung nicht. In der ersten Saisonhälfte haben wir es immer wieder als Larifari tituliert, dass halt, also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und irgendwie reicht das zu siegen, aber so wirklich, also für das ganz große Ding ist man weiterhin skeptisch. Die Rückrunde ist furchtbar anzuschauen. Die Spiele gegen Kiel waren auf dem Bauungsseil. Das Ding gegen Berlin hat man gerade so gewonnen. Und von Braunschweig wurde man ja paniert mit offensichtlichen Defiziten in der Einstellung. Also du als Verein machst du da einen riesen Game Day draus, hast 300.000 Leute im Stadion, alle sind bereit und dein eigenes Team nicht. Mhm. Und ich vermute mal, da wird es schon ein bisschen Credit verspielt haben. Das Trainerteam, wie gesagt, auch, weil manche Sachen sich halt über die Saison nicht kaum gebessert haben. Diese 120 Yards an Strafen pro Spiel, das ist ja nicht alles Morris, das sind sämtliche Holdings. Ich weiß nicht, wie oft die schon zweiten und lang gehabt haben. Ich weiß nicht, wie oft die bei dritten und kurz ins Offside gesprungen sind. Also halt Sachen, wo du so denkst, so irgendwann muss das da rausgecoacht werden. Und es passiert einfach nicht. Und dann hat man in Köln 0 verloren mit vielen Backups. Fährt jetzt nach Dresden, die Einstellung stimmt ja anscheinend immer noch nicht, ja, und da hat halt der Geschäftsführer jetzt die Reißleine gezogen und hat Head Coach, Offense Coordinator und Defense Coordinator, also Matt LeFever, Matt Crockett und Winston Huggins, ja, jetzt ihre Aufgaben entbunden und der O-Line-Coach übernimmt Gerrit Meister, der war letztes Jahr Head Coach der zweiten, der Lions kommt auch von unter anderem von den Lions, also kommt ursprünglich aus Bremerhaven, hat in Hamburg gespielt, ist dann zu den Lions gegangen. Hat zusammen mit Casey Terrio zum Beispiel auch in Braunschweig gespielt, als die Lions da die Meistertitel geholt haben. Jetzt müssen wir gucken, ob sie es auffangen können, weil wie gesagt, das Problem ist vor allem die Einstellung. Die Athleten haben sie ja, nur sie bringen es nicht auf den Platz. Einer, der wahrscheinlich heimlich jubelt, ist Troy Tomlin, weil im Grunde genommen wurde ihm ja immer gesagt, ja, also mit Casey Terrio wird auch meine Oma einen German Bowl gewinnen. Das ist ja kein Talent des Coaches. Dann kann Troy Tomlin jetzt sagen, ja, dann soll sich mal deine Oma bei den Hildesheim Invaders bewerben, ja, und mal zeigen, was sie kann, weil so einfach ist es dann doch nicht. Natürlich, das ganze Team wirkt ein bisschen wie Casey Terrio in Friends. Wie wir immer schon gesagt haben, das ist so wie LeBron bei den Lakers und bei den Cavaliers. Aber auch da, das kann man ja zusammenbekommen, so einen Laden, aber dafür brauchst du halt einen Coach, der das auch will. Und anscheinend war Matt LeFever dafür nicht der Richtige.
Hildesheim im Moment auf dem dritten Platz. Geht es dann auch ein bisschen darum, die Saison zu retten? Weil das Saisonziel muss doch für eine Mannschaft wie die Hildesheim Invaders mit der Klasse sein, das mindestens das Halbfinale zu erreichen. Und jetzt würde man im Moment im Viertelfinale auf die Frankfurt Universe treffen.
Frank Meyer, der Geschäftsführer, hat uns vor der Saison gesagt, also ich will deutscher Meister werden bis zum 40. Jubiläum der Invaders. Und das ist, glaube ich, in 4 Jahren.
Yeah.
So, das war seine Einstellung vor der Saison. Dann kamen Casey Terrio und Friends um die Ecke und sagen, natürlich kommen wir hier, um deutscher Meister zu werden, schon in diesem Jahr, was denn sonst, ja? Da hat Frank Meyer gesagt, gut, wer bin ich? Wenn die Jungs sagen, sie wollen deutscher Meister werden, kann ich ja nicht sagen, ja, Viertelfinale wäre schon ein guter Start. Ja, also dann sagen wir halt deutscher Meister. Jetzt geht's, glaube ich, um die Art, wie sich's präsentiert. Also ich glaube, gegen Potsdam werden wir jetzt nicht mehr so viel sehen, weil das Hauptgeschehen wird dann in Dresden passieren, Da wird entschieden quasi, ob Hildesheim Zweiter oder Dritter wird. Und man hat so viele Verletzungen auf Seiten der Invaders und Casey Terrio, das ist wohl nicht besser geworden, der Fuß durch seinen Ansatz, dass man sich jetzt wahrscheinlich die 2 Spiele wirklich Pause gönnen will, bevor es dann zum Viertelfinale geht und das entweder zu Hause gegen Marburg oder auswärts in Frankfurt bestritten wird. Also natürlich in Frankfurt wird es ganz schwer, besonders wenn sie angeschlagen sind, selbst zu Hause gegen Marburg. So wie sie spielen und so wie sie auftreten. Ich glaube, für Marburg gibt es da Möglichkeiten. Also irgendwie vom so toll das in der ersten Saisonhälfte aussah, jetzt mit vielen Verletzten, mit diesem Chaos ein bisschen ums Team herum, ist das schwierig, zeigt aber auch, und das finde ich, das ist dann auch ein Zeichen, dass die GFL in den letzten Jahren so ein bisschen auch gereift ist. Es reicht halt nicht, gute Athleten zusammenzustellen. Du musst halt auch einen guten Coaching-Staff haben, der mit Gameplan und Ideen kommt, ja, weil irgendwie das 0815 reicht halt nicht mehr. Und von daher, das ist halt vielleicht eine Lektion, die Hildesheimer lernen müssen. Das ist halt nicht nur das, was auf dem Platz wichtig ist, sondern sich als Hausaufgabe für 2020 dann mitnehmen müssen, okay, das, was neben dem Platz ist, da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Und 2020 dann weiter angreifen. Wie gesagt, der Geschäftsführer selbst sagt, das ist auf mehrere Jahre angelegt, Es ist nicht jetzt hier German Bowl oder Bust, aber wir müssen halt gucken, wie es jetzt weitergeht.
Hildesheim hat also in Dresden verloren mit 31-14. Dresden im Moment auf dem zweiten Platz und können nächste Woche gegen die Berlin Rebels diesen zweiten Platz dann sichern, beziehungsweise bei einem Sieg der Berlin Rebels haben die Hildesheimer sogar noch die Chance, dann auf Platz 2 vorzustoßen. Sie werden nächste Woche zu Hause gegen Potsdam spielen. Also gibt es hier noch entsprechend viel Gestaltungsmöglichkeit, was die Tabelle angeht.
Ja, aber was, also sagen wir mal so, es ist fast egal, was in Hildesheim passiert, denn wenn Dresden gewinnt, ist Dresden Zweiter und Hildesheim Dritter und Berlin Vierter, egal was in Hildesheim passiert. Ja? Weil dann ist Hildesheim Punkt gleich mit Berlin, aber hat den direkten Vergleich gewonnen. Wenn die Rebels gewinnen, dann ist egal, Entschuldigung, wenn die Rebels gewinnen, dann ist egal, was in Hildesheim passiert, weil ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn Hildesheim gegen Potsdam verliert, dass alle drei punktgleich sind, Hildesheim, Dresden und Berlin, und dann wird eine Mini-Tabelle der Ergebnisse der drei untereinander gebildet. Da hätte Hildesheim 3 Siege, Dresden nur 1 und Berlin 2. Das heißt, Hildesheim wäre Zweiter, Dresden wäre Vierter und Berlin wäre Dritter. Der einzige Punkt, wo das Spiel in Hildesheim relevant wird, ist, wenn Berlin und Dresden unentschieden spielen, dann müsste Hildesheim, um Zweiter zu werden, mehr Punkte holen als Dresden. Das heißt, Hildesheim müsste das Spiel gegen die Potsdamer gewinnen. Ansonsten, da das Spiel in Dresden eine Stunde vorher angepfiffen wird, verglichen mit dem Spiel in Hildesheim, das ist um 16 Uhr, in Dresden ist um 15 Uhr, werden die Hildesheimer schon früh wissen, was Sache ist, wissen wahrscheinlich spätestens zur Halbzeit, wie das Spiel in Dresden ausgegangen ist und können dementsprechend dann justieren. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wie geht das denn? Ja, das ist halt die GFL, da werden Kickoff-Zeiten halt nicht verschoben. Für sowas, im Grunde genommen Dresden hat selber in der Hand, hat aber vor 2 Wochen schon gegen Berlin verloren. Also müssen wir gucken, was da passiert. Ist alles offen. Ist wirklich alles offen. Wer sich jetzt denkt, ja gut, dass Dresden und Berlin unentschieden spielen, das ist ja wohl relativ unwahrscheinlich. Den möchte ich dann halt quasi an den letzten Spieltag in der Handball-Bundesliga letzte Saison erinnern, als sich die Eulen gerettet haben. Die Eulen konnten sich nur retten, indem sie siegen und indem das Abstiegsduell der beiden Kontrahenten, die durch den Sieg der Eulen absteigen würden, wenn es unentschieden ausgeht, unentschieden spielen. Und Gummersbach hat es geschafft. Sie haben unentschieden gespielt, sind abgestiegen und die Eulen haben sich gerettet. Also es ist durchaus möglich, dass dann mal so ein Unentschieden passiert. Von daher, ja. Die einzige Trost ist tatsächlich die Rebels. Wir gehen mal ein Jahr zurück. Letztes Jahr waren sie nur noch Zuschauer bei der ganzen Geschichte. Die Rebels wären Zweiter geworden, wenn Dresden und Braunschweig nicht unentschieden spielen. Was in der GFL relativ selten passiert. Was ist passiert? Dresden und Braunschweig haben unentschieden gespielt, weil Dresden dann auch nicht mehr volles Risiko gegangen ist. Am Ende, als sie mal den Ball bekommen haben mit einer Minute auf der Uhr, hat sich gesagt haben, ja, wir nehmen das Unentschieden. Das heißt, die Rebels mussten letztes Jahr nach Frankfurt, weil Dresden quasi das Unentschieden genommen hat. Jetzt ist die große Frage, wenn die Berliner die Möglichkeit haben, die Dresdner quasi auswärts nach Hall zu schicken, wie besonders motiviert werden sie nach den Geschehnissen im letzten Jahr sein, das zu tun, ja? Also ich könnte mir vorstellen, da könnte es noch mal ein bisschen böses Blut geben und dass die Rebels es lieben würden, auch wenn sie dann selber nach Frankfurt müssen, aber sie müssen ja eh nach Frankfurt oder nach Hall, die Dresdner schon im Viertelfinale nach Hall zu schicken und damit ihre Saisonpläne ganz massiv zu durchkreuzen und dann unter Umständen schon das Viertelfinale aus für die Dresdner zu besorgen.
Also es ist noch ein bisschen Zunder in der Tabelle drin, auch wenn es nur um die Playoff-Teilnehmer geht, 2-4. Und es sonst in dieser Tabelle der GFL Nord keine Entscheidungen mehr gibt, weil die Düsseldorf Panther in die Relegation müssen. Die New Yorker Lions Braunschweig haben am Wochenende bei den Düsseldorf Panthern mit 77-13 gewonnen und Berlin gegen Kiel, beziehungsweise in Kiel habe ich eben schon erwähnt, 21-9 gewonnen. Es geht für Dresden, Hildesheim und Berlin um die Plätze 2-4. Köln hat gegen Potsdam dann noch mit 22-8 gewonnen. Und gleich werden wir über die GFL Süd sprechen.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
In der GFL Süd ist am Wochenende eine große Entscheidung gefallen. Die Kirchdorf Wildcats werden in die Relegation müssen, da sie im Fernduell bei den der Munich Cowboys gegen die Ingolstadt Dukes zusehen mussten, wie die Munich Cowboys zu Hause einen wichtigen Sieg gefeiert haben. 24-17 haben sie zu Hause gewonnen und ihre katastrophale Saison gerade noch so gerettet.
Ja, und sie werden sich nicht gerade bei Ingolstadt bedanken. Die Ingolstädter, die zur Halbzeit 3-10 hinten waren. Und ja, also in dem Spiel, da merkt man schon, wo es eng war. Und die Ingolstädter haben dann zur zweiten Halbzeit ein bisschen ihre Backups spielen lassen. Also waren jetzt nicht mit voller Sache dabei, um dieses Spiel zu gewinnen. Und das hat dazu geführt, dass ja am Ende die Cowboys gewinnen, auch durch einen Trickspielzug. Der Kicker Robert Werner bei einem Fico-Versuch mit einem Touchdown-Pass zum 24-10. Und ab da war die Messe dann auch gelesen. Und das bedeutet, München rettet sich. München hat kein Spiel mehr. Und die Kirchdorf Wildcats müssen also in die Relegation gegen einen bisher unbekannten Gegner. Wir wissen nur, dass es nicht mehr die Silent Hurricanes werden können. Ansonsten ist es entweder das Duell gegen Ravensburg oder das Nachbarschaftsduell quasi gegen die Straubing Spiders. Einer von beiden wird es werden. Was schon feststeht, ist der Termin Relegationshinspiel in Kirchdorf ist am Sonntag, den 22. September um 15 Uhr.
Wir haben also das Relegationsduell in der GFL Süd bzw. GFL 2 Süd und die Munich Cowboys haben sich gerettet mit diesem 24-17. Die Stuttgart Scorpions hätten am Wochenende beinahe eine Überraschung geschafft. 24-26 unterlagen sie dem Frankfurt Universe. Das wäre für die Stuttgart Scorpions erstens ein toller Sieg gewesen gegen die Frankfurt Universe und es hätte zweitens auf jeden Fall den Playoff-Platz gebracht.
Genau, also durch die Niederlage von Ingolstadt ist übrigens Ingolstadt raus aus dem Playoff-Rennen. Stuttgart hätte sich da schon die Playoffs holen können, genau. Auch hier die zweite Halbzeit hat Moritz Johannknecht gespielt bei Frankfurt. Das ist der deutsche Backup, kommt aus Paderborn, hat er in der Jugend gespielt und letztes Jahr dann auch ein Jahr bei den Herren und Johannknecht war dann auch derjenige, der den letzten Drive geleitet hat, nachdem die Stuttgarter mit einem Field Goal eine Minute 55 vor Schluss mit 24-23 in Führung gegangen sind. Nach 20-7 Halbzeitstand für Frankfurt, da hat dann Frankfurt also durchgewechselt. Nach diesem 24-23 zu 1:55 vor Schluss kommt halt Johannknecht auf den Platz und macht den Drive zum siegbringenden Field Goal mit auslaufender Uhr. 9 Plays, 69 Yards, 1:55 und dementsprechend also Drive im vierten in den 2 Minutes zum Comeback, zum Sieg. Für so einen jungen deutschen Quarterback, das ist super, ja. Das war ein super Erlebnis bestimmt, wenn man sich auf die statistische Bilanz von Johannknecht in der zweiten Halbzeit anschaut. 13 von 16 für 93 Yards und ein Pick, aber dazu 5 Läufe für 47 Yards. Also er hat seinen Job gut gemacht. Er hat das Spiel auch nicht verloren und hat sogar seine Truppen nochmal rangeführt. Also super Sache für Moritz Johannknecht da in diesem Spiel in Stuttgart. Ja, und Stuttgart wird sich jetzt natürlich ärgern, dass es nicht geklappt hat. Stuttgart-Frankfurt in Stuttgart ist immer eine engere Geschichte. Wir wissen nicht so wirklich wieso, ob das an der Höhenluft oder an der Waldau liegt. Ja, das Quarter-Mile-High-Stadion da auf der Waldau. Was genau, aber Frankfurt tut sich in Stuttgart immer schwer. So auch dieses Mal. Aber ja, am Ende ist es ein Sieg. Und für Stuttgart heißt es jetzt, entweder ein Unentschieden in Ingolstadt holen oder hoffen, dass Allgäu in Schwäbisch Hall verliert.
Hoffen darauf, dass Allgäu in Schwäbisch Hall verliert, ist die wahrscheinlich weitaus größere Hoffnung, oder?
Es wäre schon, also ich weiß nicht mehr, seit wann die Haller kein Heimspiel mehr in der regulären Saison der GFL verloren haben. Ich müsste mal nachschauen. Es müsste 2013, 2012 gewesen sein. Das ist ewig her. Die sind im Optimal Sportpark auch noch ungeschlagen. Und wenn man Ende anschaut, sie haben Allgäu mit entspannten 71-26 aus dem Stahlen geprügelt, also 28-0 nach dem ersten Quarter, Dann 50-0 zur Halbzeit, also Slack, der Backup-Quarterback, der Haller durfte schon Mitte zweites Quarter auf dem Platz. Ja, da wird nichts passieren. Also wir können Stuttgart zur Fahrt nach Braunschweig gratulieren. Das ist ziemlich sicher. Also das wäre, also du darfst es gerne probieren, Andreas, das noch zu jinxen, aber das schaffst selbst du nicht.
Das wäre doch mal eine Aufgabe für mich. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben bei den Allgäu Comets mit 71-26 gewonnen. Die Stuttgart Scorpions, für die wäre
ein... Du musst dann aber auch den Allgäu in den Bus bezahlen nach Braunschweig. Ist dir schon klar, wenn du das jinxst, ja? Also...
Dann mache ich auch das noch. Die Schwäbisch Hall Unicorns haben bei den Allgäu Comets mit 71-26 gewonnen. Die Allgäu Comets hier jetzt auf Platz 5 und sie müssen halt noch zum Rückspiel nach Schwäbisch Hall. Und das ist das, das ist die einzige Chance, dass die Allgäu Comets sich hier noch qualifizieren für die Playoffs, wenn sie in Schwäbisch Hall gewinnen und dann Stuttgart dann auch noch zu Hause verliert, beziehungsweise Stuttgart sein Spiel in Ingolstadt verliert. Also da muss schon einiges zusammenkommen, dass die Allgäu Comets sich hier noch für die Playoffs qualifizieren. Aber wir können sagen, für die Stuttgart Scorpions ist so ein Viertelfinaleinzug ein Erfolg.
Verglichen mit letztem Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr stand man ja in der Relegation. Natürlich ist die zweite Saisonhälfte nicht so ganz so verlaufen, wie man sich vielleicht nach der ersten Saisonhälfte erhofft hatte. Gerade die beiden Niederlagen gegen Allgäu tun weh. Und das sind ja auch die, die jetzt dafür sorgen, dass Allgäu noch diese minimalsten Chancen auf die Playoffs hat und das Ding noch nicht durch ist. Da wird man dran arbeiten müssen, aber es ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Man hat Jermaine Gwynn und sein Coaching-Staff arbeiten lassen über die Offseason, hat denen das Vertrauen geschenkt, trotz der Relegationsgeschichte. Und die haben geliefert, haben einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Natürlich ist noch sehr viel Luft nach oben und man ist noch weit davon entfernt, Frankfurt und Schwäbisch Hall nur ansatzweise ärgern zu können, wenn die mit voller Kapelle spielen. Ja, also Frankfurt hat im Augenblick viele Verletzte in der Defense und hat, wie gesagt, ein bisschen durchgewechselt. Schon früh im Spiel, unabhängig des Spielstandes. Aber ja, das ist natürlich auf dem richtigen Weg. Man hat die ganze GFL Bayern hinter sich gelassen. Und man muss jetzt arbeiten. Also was ich mir absagen lassen, ist, dass vielleicht auch budgetär nächstes Jahr unter Umständen ein bisschen mehr geht. Dann ist da vielleicht nochmal die ein oder andere Verstärkung mit drin. Und ja, und dann schauen wir mal, wohin es die Stuttgarter trägt. Die Stuttgarter, die 2007 ja zu Hause im German Bowl standen, die es dann oft in die Playoffs geschafft haben, die längste Serie der Playoffs hatten, bis sie dann 2016, glaube ich, erstmals wieder rausgeflogen sind. Von daher, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und lässt sich auch immer besser verkaufen, wenn man sagt, wir waren in den Playoffs. Also von daher, für Stuttgart wäre es wichtig. Und ich habe gerade rausgefunden, die letzte Heimniederlage der Unicorns war 2014 in der regulären Saison. 24. Mai 2014 gegen die Marburg Mercenaries 24-27 verloren. So lange ist das schon her. 5,5 Jahre haben die zu Hause nicht mehr verloren. Und seit über 4 Jahren nicht mehr in der regulären Saison überhaupt. Die letzte Niederlage war im Juli 2015 in Kempten.
Liebe Schwäbisch Haller, ich tue es nur für die Spannung in diesem Wettbewerb, dass ich das Spiel am Wochenende jinxe.
Ich habe nichts gegen Unicorns, aber.
Ja, genau. Ja, in der GFL Süd scheinen dann wirklich alle Entscheidungen gefallen zu sein. Stuttgart auf Platz 4, Marburg auf Platz 3, Frankfurt Universe auf Platz 2 und Schwäbisch Hall auf Platz 1. Diese Teams stehen fest. Im Norden ist, wie gesagt, noch eine ganze Menge Musik drin, was das Rennen um die Plätze 2 bis 4 angeht. Wir müssen allerdings auch nochmal einen Blick auf die GFL 2 werfen. Was hat sich da ergeben am Wochenende, Nicola?
Also wir haben kein ungeschlagenes Team mehr. Emshorn hat auch da in der zweiten Halbzeit gegen Lübeck sogar schon früher die Backups spielen lassen, um dem auch ein bisschen Spielpraxis zu geben. Die haben ja seit kurzem zum Beispiel den französischen Nationalmannschaftsquarterback Paul Durand und der durfte dann gegen Lübeck ran. Lübeck hat sich ja auch verstärkt am Ende der Sommerpause und dann mit Patrick Donahue und mit CC, ihrem Quarterback, der drüben war, Highschool und Uni gespielt hat und jetzt zurückgekommen ist, Sergio CC. Und sie haben es 45-21 gewonnen. Also von daher gut gemacht für Lübeck, die damit jetzt Zweiter sind in der GFL 2 Nord. Hamburg hat die Griffins geschlagen, Rostock die Saarland Hurricanes schlagen die Biberach Beavers 50-21. Wobei da schlagen unter Umständen das richtige Stichwort ist, also 2 Spieler disqualifiziert für Targeting, die Hurricanes 18 Strafen für 170 Yards, da aber die Straubing Spiders bzw. die Ravensburg Razorbacks beide gewonnen haben, ist jetzt Saarland aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden, weil alles, was Saarland noch schaffen kann, ist entweder punktgleich mit Ravensburg und dann haben sie einen direkten Vergleich verloren und dann wäre Ravensburg vor Saarland, wenn Straubing verliert. oder Ravensburg, Straubing und Saarland sind dann punktgleich. Und dann haben wir die gleiche Situation wie bei Punktgleichheit in der GFL Nord zwischen Dresden, Hildesheim und Berlin. Dann nehmen wir halt die Minitabelle der drei Teams untereinander. Und da hat Ravensburg 3 Siege, Straubing 2 und die Saarland Hurricanes nur 1. Und dann würde halt auch Saarland so nicht vorbeikommen. Das heißt, die Saarländer sind raus aus dem Playoff-Rennen, Playoff-Relegationsrennen. Es bleibt jetzt quasi zwischen Ravensburg und Straubing. Und zwar in folgender Konstellation, dass Ravensburg halt, damit Straubing noch vorbeikommt, Ravensburg verlieren müsste in Wiesbaden. Das ist Punkt 1. Damit Ravensburg punktgleich ist. Und weil wir diese Dreierkonstellation haben, dass bei einer Dreierkonstellation Ravensburg vorne wäre, muss also Straubing dann auch noch hoffen, dass sich Saarland hinlegt gegen die Beavers auswärts, also sprich nur ein Unentschieden holt oder verliert, weil dann haben wir die Situation, dass Ravensburg und die Straubing Spiders punktgleich wären, wenn Straubing sich dann am Sonntag durchsetzt. Und da Straubing in die direkten Vergleich gegen Ravensburg gewonnen hat, ist das die Konstellation, in der Straubing noch an Ravensburg vorbeiziehen würde. Wir merken schon, die GFL ist schon deshalb nicht jedermanns Sache, weil man viel rechnen muss. Ja, die ganzen Geisteswissenschaftler sind bei der GFL wahrscheinlich relativ schnell raus, aber das sind die Konstellationen, die sich anbieten.
Den Zahlenraum bis 100 muss man beherrschen können, um die GFL bzw. GFL 2 dann auch genießen zu können. Also entweder Ravensburg oder Straubing dann in der Relegation. Und die Elmshorn Fighting Pirates werden auf jeden Fall gegen Düsseldorf spielen und wie gesagt Straubing oder die Ravensburg Razorbacks gegen die Kirchdorf Wildcats. Das sind die beiden Relegationsduelle, die wir sehen werden. Nächste Woche gibt es noch einen Spieltag. Wie gesagt, wir haben noch etwas Spannung in der Bundesliga Süd. Wir haben noch mehr Spannung in der Bundesliga Nord. Und dann werden wir natürlich dann nächste Woche darüber sprechen in der neuen Ausgabe von Road to German Bowl hier auf meinsportpodcast.de. Das war Nicolas Martin von GFL TV, der mich hier unterstützt hat. Herzlichen Dank, Nicolas.
This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de.